Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Schweizer Steuermilliarden für das Ausland. Mit 12,5 Milliarden Franken für den Internationalen Währungsfonds will der Ständerat die Weltwirtschaft stützen. Staatlicher Schutzschirm für das Buch. Der Nationalrat will die Buchpreise wieder verbindlich regeln. Doppelter Fallschirm für die Schweizer Wirtschaft. Swissmem-Präsident Schneider-Ammann verlangt Hilfe von Staat und Banken. Bombenanschlag in der pakistanischen Stadt Lahore. Die Toten und über 100 Verletzten sollen die Taliban zu verantworten haben. Mehr Kriege, mehr Krisen, mehr Naturkatastrophen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz musste 2008 für Hilfseinsätze so viel Geld ausgeben wie nie zuvor. IKRK-Präsident Jakob Kellenberger spricht über die bedenkliche Entwicklung im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Christian Lüscher.
Die Schweiz soll den Internationalen Währungsfonds zusätzlich mit 12,5 Milliarden Franken unterstützen. Das hat der Ständerat beschlossen gegen den Willen der SVP-Vertreter. Diese argumentierten, der Kredit sei nicht dringlich. Sie fragten sich zudem, ob sich der Bundesrat nicht zu rasch dem internationalen Druck gebeugt habe. Finanzminister Merz, der hinter dem Milliardenkredit steht, wies darauf hin, dass das Geld nicht verloren sei.
Es ist nicht so, dass wir hier gewissermaßen Subventionsmittel in den Topf des Währungsfonds geben, sondern ein mögliches Darlehen der Schweizerischen Nationalbank an den Internationalen Währungsfonds und nicht an einzelne Schuldnerstaaten.
Die Vorlage geht nun in den Nationalrat. Bücher sind keine normalen Gebrauchsgüter, deshalb sollen die Preise für Bücher künftig wieder verbindlich geregelt werden. Dieser Meinung ist der Nationalrat entgegen dem Antrag des Bundesrates. Die Grosse Kammer hat die entsprechende Vorlage mit 103-74 Stimmen angenommen. Nun wird sich der Ständerat mit dem Thema befassen. Die Buchpreisbindung war in der Deutschschweiz erst vor 2 Jahren abgeschafft worden nach einem Entscheid des Bundesgerichts. In der Folge sanken die Preise für Bestseller, zahlreiche andere Bücher wurden aber auch teurer. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, hat letztes Jahr über 1 Milliarde Franken ausgegeben, was einen neuen Rekord darstellt. Fast die Hälfte des Geldes floss nach Afrika, 20% in den Nahen und Mittleren Osten. Der IKRK-Hauptsitz in Genf verursachte Kosten von fast 170 Millionen Franken. IKRK-Präsident Kellenberger sagte, die Rekordausgaben seien darauf zurückzuführen, dass es in vielen Ländern den Menschen schlechter gehe. Stichworte hierzu seien Konflikte in Afghanistan oder Somalia, Naturkatastrophen und teurere Lebensmittel. Der deutsche Autobauer Opel ist einen wichtigen Schritt weiter bei der angestrebten Sanierung. Der Mutterkonzern General Motors habe der Abspaltung von Opel zugestimmt, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters den Betriebsratschef von Opel, Klaus Franz. Demnach übernimmt die neue Adam Opel GmbH die europäischen Werke, die Rechte und die Patente von GM. Und dies offenbar ohne, dass auch die Schulden an die neuen Eigentümer übertragen würden. Zuvor hatte Finanzminister Steinbrück Opel einen Überbrückungskredit in Aussicht gestellt. In einem Fernsehinterview sagte Steinbrück, es stehe ein Betrag von 1,5 Milliarden Euro zur Diskussion. Eine Autobombe hat im Osten Pakistans in der Stadt Lahore mindestens 23 Menschen getötet. Gemäß Angaben der Behörden wurden mehr als 100 Menschen verletzt. Die Bombe war vor einem Gebäude mit Büros von Polizei und Geheimdienst explodiert. Nach dem Atombombentest von Montag demonstriert die Führung Nordkoreas weiterhin eine harte Haltung. Sie hat Südkorea mit einem Militärschlag gedroht, sollte Südkorea helfen, nordkoreanische Schiffe auf verbotene Waffenbestandteile zu durchsuchen. Die südkoreanische Regierung hatte gestern angekündigt, sie werde sich den USA anschließen und künftig verdächtige nordkoreanische Schiffe anhalten. Weiter hat eine südkoreanische Zeitung berichtet, es gebe Hinweise darauf, dass Nordkorea den Atomreaktor von Yongbyon wieder in Betrieb genommen habe. Der Wirbelsturm Ayla hat in Indien und Bangladesch mehr Menschenleben gefordert als zuerst angenommen. Die Behörden beider Länder sprechen von 200 Toten. Etwa 6 Millionen Menschen seien von den Folgen des Wirbelsturms betroffen. In der Region gibt es wegen schweren Unwettern immer wieder Todesopfer. Die heftigen Gewitter von gestern haben in der Schweiz und in Süddeutschland nicht nur örtlich schwere Schäden angerichtet, sondern auch große Regenmengen gebracht. Laut SF Meteo wurde die größte Regenmenge mit 72 Litern auf dem Napf gemessen. In Geiss im Kanton Appenzell-Ausserrhoden waren es 54 Liter und mehr als 50 Liter gab es in Plaffeien im Kanton Freiburg, auf dem Hörnli im Zürcher Oberland sowie in St. Gallen. Die Hagelversicherung geht davon aus, dass in der Landwirtschaft Schäden von 10 Millionen Franken entstanden sind.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Über 12 Milliarden Franken für die internationale Wirtschaft. Warum der Ständerat die Riesensumme leichthändig durchwinkte. Schwerer tat sich im Nachbarsaal der Nationalrat mit dem Entscheid zum Buchpreis. Dann berichten wir über einen Workshop der besonderen Art für angehende Spitzensportler. Und außerdem, Hilfe, wir gehen unter, wie sich die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie retten lassen will. Hilfe bräuchte auch Pakistan. Auch außerhalb des Taliban-Gebietes gibt es nun Anschläge. Pakistan ist nur einer der vielen Schauplätze, wo die Hilfe des Roten Kreuzes gebraucht wird. Das IKRK präsentiert heute eine traurige Bilanz. Es musste so viel Hilfe leisten im Jahr zuvor wie nie früher. IKRK-Präsident Jakob Kellenberger ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dazu mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.441 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 51,57 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,871. Das Wetter. Heute Nachmittag halten sich an den Voralpen und im Osten teils zähe Wolkenreste, sonst wird es zeitweise sonnig bei 18 Grad. Im Süden ist es mit Nordföhn meist sonnig und es wird 28 Grad warm. Am Donnerstag ziehen im Norden und Osten dichte Wolkenfelder vorüber, stellenweise fällt auch etwas Regen. Im Westen und im Wallis scheint zeitweise und im Süden meist die Sonne. Am Freitag ist es an den Voralpen teils bewölkt, sonst scheint oft die Sonne bei 19 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr, Region Zürichsee auf der A3 Richtung Chur zwischen Pfäffikon und Lachen, Verkehrsbehinderung nach einem Unfall.
Bei uns so knausrig und gegenüber dem Ausland so großzügig, hieß es als erstes auf die Ankündigung von Finanzminister Merz, dass die Schweiz dem Internationalen Währungsfonds IWF einen Kredit von über 12 Milliarden Franken gewähren wolle. Die Kritik ist in den letzten Wochen zwar nicht ganz verstummt, aber sie ist viel leiser geworden, wie Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher feststellte, als sie die Debatte im Ständerat verfolgte.
Die Ankündigung von Finanzminister Merz Anfang April kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Es war just der Moment, in dem die Schweiz wegen des Bankgeheimnisses am Pranger stand und bei uns viele Politikerinnen und Politiker rote Köpfe wegen der grauen Liste der OECD hatten und sich darüber schwarz ärgerten, dass die Schweiz nicht zum G20-Gipfel geladen war. Der Gipfel der Frechheit war für SVP-Ständerat Maximilian Reimann, dass die Aufstockung der IWF-Gelder zur Bewältigung der Finanzkrise von eben diesen G20 initiiert wurde.
Wir dürfen nicht dabei sein, dürfen nicht mitreden, aber zum Zahlen sind wir hoch willkommen.
Wichtig sei die Schweiz offenbar nur dann, wenn sie zahle, doppelte SVP-Ständerat Tisiani nach.
Wenn wir uns vor Augen halten, was wir in den letzten Monaten an Angriffen, Diffamierungen und Unterstellungen über den Finanzplatz Schweiz über uns ergehen lassen mussten, ist ein solches Finanzopfer unerträglich.
Doch nur die SVP äußerte sich heute noch so deutlich. Finanzminister Merz hat seit seiner Ankündigung die Zeit genutzt und seine Worte sind auf offene Ohren gestoßen. Er hatte vorgestrichen, dass der Kredit mehreren Zielen dient. Ziel 1, den finanzschwachen IWF-Staaten Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Ziel 2, wenn es den anderen Staaten besser geht, nütze das auch dem Exportland Schweiz. Das schon, meinte CVP-Ständerat Philipp Sterlin, aber es gebe Risiken, auch wenn der 12,5 Milliarden Franken Kredit verzinsbar, auf 2 Jahre begrenzt und rückzahlbar sei.
Wir müssen damit rechnen, dass wir hier einmal auch eine echte Ausgabe dann einfahren werden.
Das konnte Finanzminister Hans-Rudolf Merz nicht von der Hand weisen.
Wir wollen Ihnen keinen Sand in die Augen streuen. Jeder Kredit beinhaltet ein gewisses Risiko.
Aber das Risiko sei gut verteilt und das IWF-System sei gut abgestützt mit Reserven. Und er verwies auf ein drittes Ziel, das er mit einem Ja zum Kredit erreichen möchte. Finanzminister Merz möchte mit dem Kredit den Einsatz der Schweiz und ihre Mitsprache beim IWF sichern. Denn beim IWF steht eine Reorganisation an. Und im Zuge dieses Umbaus sollen die Schwellenländer mehr Sitze erhalten. Das gefährdet den Sitz der Schweiz.
Ça contribuera certainement d'assurer notre position au sein du comité directeur,
meinte FDP-Ständerat Dick Marti. Ob sich mit einem rückzahlbaren, verzinsbaren Kredit aber die Stellung der Schweiz im Internationalen Währungsfonds sichern lässt, ist sehr ungewiss.
Die Schweizer Maschinenelektro- und Metallindustrie ist von der Krise hart getroffen worden. Im ersten Quartal dieses Jahres sind die Aufträge um über 40% zurückgegangen. Das wissen wir seit gestern Abend. Heute Vormittag am Rand eines Treffens in Brüssel hat Johann Schneider-Ammann, der Präsident des Branchenverbands Swissmem, erklärt, wie er sich die Hilfe vorstellt, die er für seine Branche verlangt. Unter anderem geht es um einen Fonds in Milliardenhöhe. Aus Brüssel Thomas Oberer.
Swissmem-Präsident Johann Schneider-Ammann machte klar, die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie wolle sich der Krise entgegenstemmen. Dafür brauche sie aber auch die Hilfe der Politik.
Das heißt tatsächlich, dass der Staat jetzt in einer ganz außergewöhnlichen Situation mithelfen soll, sicherzustellen, dass der Know-how in unseren Industriefirmen und damit der Industrieplatz Schweiz nicht vorzeitig abgebaut werden muss.
Schneider-Ammann lanciert deshalb die Idee einer Art Überbrückungsfonds, um die Liquidität sicherzustellen.
Der Fonds kann geöffnet werden durch die Industrie selbst, kombiniert mit den Beiträgen der Commerzbanken, vielleicht sogar unter Einbezug der Nationalbank, damit des Staates. Es ist nicht ein Eingreifen des Staates in die einzelnen Firmen, sondern nur zeitlich begrenzt Sicherstellung der Liquidität.
Noch sei aber im Zusammenhang mit dem Fonds einiges unklar, sagte Schneider-Ammann. Hauptsächlich soll der Fonds wohl den großen Firmen unter die Arme greifen. Wie viel Geld notwendig sei, wisse man aber noch nicht.
Es geht schon um einen Betrag im Milliardenbereich, aber ich kann Ihnen heute mit dem besten Willen nicht sagen, ob das 1, 2, 3, 4, vielleicht im Maximum 5 Milliarden sind.
Unter der Kreditklemme leiden in der Maschinen- und Metallindustrie vor allem auch die kleinen und mittleren Betriebe, die KMUs. Solange die Banken sich bei der Geldvergabe zurückhielten, seien dort Tausende von Arbeitsplätzen in Gefahr. Schneider-Ammann betont deshalb, es brauche nicht nur einen Fonds für die großen Firmen. Der Staat müsse auch bereitstehen, um das bestehende Bürgschaftssystem für die KMUs auszubauen und abzusichern.
Es ist heute eine Maximallimite von 500.000 gegeben. Diese Limite muss man vielleicht jetzt auch wieder zeitlich limitiert aufstocken. Die Zahl 2 Millionen ist möglicherweise nicht unvernünftig. Und dann läuft das Rückversicherungsdasein, das läuft über den Staat, wie es heute im Bürgschaftswesen über den Staat läuft.
Alle diese Hilfen für die Maschinen- und Metallindustrie sollten, wie gesagt, zeitlich befristet sein, betonte Schneider-Ammann. Gehe es, wie erhofft, ab 2010 wirtschaftlich wieder aufwärts, brauche es die Rückendeckung des Staates nicht mehr.
Mehr Bürgschaften und ein milliardenschwerer Fonds für die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie also. Bei mir im Studio ist Markus Mucklin von der Wirtschaftsredaktion. Was Johann Schneider-Ammann da fordert, tönt nach einem massiven Hilfspaket. Ist es das?
Oder ich würde sagen, es ist vor allem ein Tabubruch. Und zwar deshalb, weil ja nicht für irgendwen, sondern für die wichtigste Industriebranche des Landes eben massive Unterstützung mit dem Hilfe des Staates dann auch gefordert wird. Und insofern ist es vor allem, denke ich, ein Tabubruch.
Ein Tabubruch, sagen Sie. Wie steht es mit den Chancen, dass die Vorschläge Schneider-Ammanns denn umgesetzt werden?
Nun, wenn es um den Bereich der Bürgschaften geht, das ist ja der zweite Teil seines Forderungskatalogs, dann denke ich, da stehen die Chancen durchaus gut. Hier lässt sich mehr machen. Es geschieht auch bereits mehr als noch vor der Krise. Mehr und mehr Unternehmen sind haben angefragt, eben diese Bürgschaftsgenossenschaften, dass sie solche Bürgschaften erhalten können. Das bedeutet dann, dass sie eben Kredite zu viel günstigeren Bedingungen erhalten und das ist natürlich eine wertvolle Hilfe oder beziehungsweise Unterstützung. Und da laufen offenbar die Diskussionen hinter den Kulissen, dass mehr getan werden soll, dass die Kreditlimiten erhöht werden könnten und darüber hinaus dann aber auch größere Verlustrisiken im Notfall vom Staat getragen werden könnten.
Und wie steht es um den sogenannten Überbrückungsfonds? Stößt auch der auf offene Ohren?
Da habe ich meine Zweifel und vor allem deshalb meine Zweifel, weil das müsste ja alles sehr schnell gehen, weil die Krise ist ja jetzt da und am größten ist sie jetzt. Und vielleicht oder gewisse Erleichterungen dürfte es vielleicht nicht in naher Zukunft, aber doch in mittelfristiger Zukunft dann doch geben. Und die Idee ist so neu, aber auch so kompliziert natürlich gleichzeitig. Wer soll diesen Fonds, diesen Überbrückungsfonds tragen? Wer soll Entscheide fällen? Nach welchen Kriterien sollen solche Entscheide gefällt werden? Soll ein Unternehmen, das beispielsweise Zulieferant ist für die Autoindustrie, wo es ja Überkapazitäten gibt, über die Krise hinaus, soll das auch Anrecht haben für solche Überbrückungsstützungshilfen? Und da stellen sich ganz komplizierte Fragen und ich habe das Gefühl, dass die Zeit drängt und so sehr drängt eben für gewisse Hilfen, dass eine solche neue Konstruktion dann auch zu spät käme.
Das tönt ganz danach, dass der milliardenstarke Fonds für die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie nur ein Wunsch bleiben könnte.
Ich vermute es, außer wenn die Industrie selber, die ja beteiligt sein müsste, wenn die selber den ersten großen Schritt macht und sich einig ist und sagt, wir schaffen den Fonds und werden dann danach auch schauen, dass andere mitmachen könnten. Aber nur dann, wenn die Industrie tatsächlich vorangeht.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Markus Mucklin. Vor 2 Jahren wurden in der Schweiz die festen Verkaufspreise für Bücher aufgehoben. Bücher seien schließlich eine Ware wie jede andere. Die Diskussion, ob Bücher nicht doch ein Kulturgut seien, das einen Preisschutz braucht, ging weiter. Auch weil auf dem liberalisierten Markt nur Bestseller wirklich billiger geworden sind, alle anderen Bücher aber tendenziell teurer. Jetzt will die Politik eine Kehrtwende. Der Nationalrat will die Preisbindung wieder einführen. Aus dem Bundeshaus Dieter Kohler.
Groß war die Befürchtung vor 2 Jahren, dass mit dem Fall der Buchpreisbindung, also diesem Liberalisierungsschritt, das große Buchladensterben einsetzen würde. Es hat aber nicht stattgefunden. Dafür ist es zu einer Konzentration auf immer größere Buchladenketten gekommen. Verschoben haben sich auch die Preise, billigere Bestseller, dafür teurere Restbücher. Alles bestens für den Bundesrat, Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard.
So spielt der Markt und wir haben im Büchermarkt in der Deutschschweiz keinerlei Anzeichen, dass er nicht funktionieren würde.
Hildegard Fessler von der SP reagierte.
Von Frau Bundesrätin Leuthard bin ich ein bisschen enttäuscht, aber es war wie die ganze Zeit, ich höre aus ihrem Mund das Wort Kultur, nie das Wort Markt 100-mal.
Und Alec von Grafenried von den Grünen doppelte bildhaft nach.
Bücher sind keine Turnschuhe, Bücher sind keine Kartoffeln und Bücher sind keine Autobatterien.
Und deshalb müsse man sie über fixe Preise schützen. Müssten alle Bücher während der ersten 18 Monate nach Erscheinen in allen Buchläden zum selben Preis verkauft werden. Kleine 5% Rabatte sollten möglich bleiben. Die meisten bürgerlichen Nationalräte liefen Sturm bei dieser Argumentation. Sie kritisierten die Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit. Zudem würde dem Umstand, dass viele Leute heute schon im Ausland einkauften, nicht Rechnung getragen. FDP-Mann Hans-Rudi Giesin.
Das ist und bleibt ein untaugliches Mittel im Zeitalter des Internets.
Und Hans Kaufmann von der SVP kritisierte die Linke, die hier viel ängstlicher argumentiere als erst noch kürzlich bei der Deregulierung von Importen aus der EU.
Seit unserer letzten Diskussion im Parlament haben Sie hier im Saal ja auch das Gassis de Dijon-Prinzip akzeptiert. Gerade jene Parteien, die sich dafür einsetzen, wollen nun aber diese Marktöffnung wieder mit Ausnahmen unterlaufen.
Ob konsequent oder nicht, eine Mehrheit des Nationalrates wünscht die Wiedereinführung der Buchpreisbindung. Und zwar ohne, dass man die genaue Wirkung dieser Maßnahme kennt. Der Grüne Alec von Grafenried gab dies ehrlich zu. Man wisse es einfach nicht.
Aber wir wissen eines. Wir wissen, dass die Branche heute und alle an den Büchern interessierten Kreise auf dieses Mittel vertrauen. Und deswegen sollten wir der Branche und den Liebhaberinnen und Liebhabern von Büchern vertrauen und auf dieses Gesetz eintreten. Danke.
Buchpreisbindung als Vertrauensbeweis sozusagen. SP, Grüne und die halbe CVP-Fraktion sagten ja und sogar einige SVP-Vertreter, angeführt von Nationalrat und Schriftsteller Oskar Freisinger, votierten dafür. In der Detailberatung zeigte sich aber sogleich, dass erste Korrekturen am neuen Gesetz vorgenommen werden. So sollen Bücher für Schulen von der Buchpreisbindung ausgenommen sein, also billiger abgegeben werden können. Ebenso will der Nationalrat nichts davon wissen, dass der Preisüberwacher in Zukunft die Buchpreise kontrolliert. Der Grundsatzentscheid pro Buchpreisbindung ist gefallen, vieles bleibt aber noch offen und wird dann sicher auch vom Ständerat noch korrigiert oder präzisiert.
Mehr Schutz für Buchpreise aus dem Bundeshaushalt, Dieter Kohler berichtet. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr explodierte heute in Lahore, der zweitgrößten Stadt Pakistans, eine Autobombe. Lahore ist weit weg vom Swat-Tal, wo die pakistanische Armee gegen die Taliban vorgeht. Diese haben dort das Sagen. Oder vielmehr hatten, denn die Armee behauptet, sie habe die Taliban besiegt. In Pakistan wird nun befürchtet, dass der Konflikt vom Swat-Tal in die Städte getragen wird. Auslandredaktor Rudi Meder.
Der Bombenanschlag ereignete sich im Herzen der Stadt vor einem Gebäude von Polizei und Geheimdienst. Das pakistanische Fernsehen zeigt pausenlos Bilder von Menschen, die nach Überlebenden suchen. Nach Augenzeugen und Polizeiberichten haben zunächst vier bewaffnete Männer aus einem Auto das Feuer eröffnet. Als dieses erwidert wurde, kam es zur Explosion. Ein Passant berichtete, es sei ihm alles schwarz geworden vor den Augen. Die Explosion, die Schüsse, das habe wie eine Schlacht gewirkt. Der pakistanische englischsprachige Fernsehkanal Dawn TV betonte, das Attentat sei eine starke Botschaft.
This is a high-profile area. This exactly is a huge statement, keeping in mind that they have attacked on the most crucial place there of the police officials in Lahore.
Der Anschlag habe das Nervenzentrum von Lahore getroffen. Innenminister Malik sagte am Fernsehen, die Terroristen seien im Swat-Tal und in den Stammesgebieten besiegt worden. Jetzt würden sie sich rächen und in die bisher relativ sicheren Städte vorrücken. Lahore ist die zweitgrößte Stadt Pakistans und liegt außerhalb des Gebiets, das von den Taliban weitgehend kontrolliert wird. In der Tat, die pakistanischen Streitkräfte, in deren Reihen es auch Sympathisanten der Taliban gibt, haben vor knapp einem Monat eine Offensive gegen die religiösen Extremisten im Swat-Tal begonnen. Seither hat das Militär nach eigenen Angaben mehr als 1000 Taliban getötet und verschiedene Gebiete zurückerobert. Im Swat-Tal wird zurzeit in der Stadt Mingora Haus um Haus gekämpft. Denn die Taliban haben sich dort verschanzt. Da sich in den Häusern aber auch Zivilisten befinden, kann die Armee nicht großflächig bombardieren. Wichtig ist aber vor allem eins. Seit Fernsehstationen Bilder vom grausamen Wirken der Taliban im Swat-Tal zeigen, hat in der Bevölkerung ein Meinungsumschwung stattgefunden. Die Offensive der Armee wird von der Bevölkerung klar getragen. Und das Attentat von heute früh in Lahore könnte die Antwort der religiösen Extremisten sein.
Rudi Meder. Es ist bald 6:01, das ist das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Rendezvous auf DRS1, DRS2, auf DRS4 News und der DRS Musikwelle. Später auch im Internet auf www.drs.ch. Spitzensportler, die sexuelle Kontakte mit minderjährigen Fans haben. Der FC Thun und auch der Hockeyclub La Chaux-de-Fonds sind damit in die Schlagzeilen geraten. Die Täter waren meist Nachwuchsspieler, viele unter 20 Jahre alt. Bei den jungen Spielern muss man deshalb ansetzen, um solches zu verhindern, fand die Erziehungsdirektion im Kanton Jura und lancierte in den Klassen mit angehenden Spitzensportlern ein Präventionsprojekt. Patrick Mühlhauser berichtet.
Auf dem Fußballareal Prérose in Delemont spielen ein paar Jungs Fußball. Nicht weit entfernt, in einem Saal, sitzen rund 30 Jugendliche, alle zwischen 12 und 16 Jahre alt. Fußballer und Tennisspieler. Die Sexualerzieherin Anne-Marie Landowacker gibt Anweisungen.
Le premier exercice qu'on vous propose, c'est un exercice qu'on fera debout, dans le silence si possible. On va vous demander de vous positionner.
In Übungen und Diskussionen setzen sich die Jugendlichen mit ihrer Rolle als künftige Spitzensportler auseinander. Wie gehe ich mit dem öffentlichen Druck um? Was heißt es, Vorbild zu sein? Was steht im Gesetz über sexuelle Handlungen mit Minderjährigen? Noch sind diese jungen Fußballer selbst minderjährig und besuchen die öffentliche Orientierungsschule in Delemont. Doch als talentierte Sportler genießen sie den Sonderstatus SAE, Sport Art Etude. Das erlaubt ihnen beispielsweise, den Unterricht früher zu verlassen, um ins Training zu gehen. Oft stünden solche Jugendlichen aber auch unter Druck, sagt die Sexualerzieherin. Druck, sportlich erfolgreich zu sein. Oder sie wissen nicht, wie sie mit den oftmals übertriebenen Erwartungen der weiblichen Fans umgehen sollen, erklärt Anne-Marie Landowacker.
C'est à eux aussi de mettre des limites, parce qu'après, au fond, les conséquences de leurs actes pèsent surtout sur eux.
Im Kurs, sagt sie, würden die Jugendlichen lernen, welche Konsequenzen ihr eigenes Handeln haben könne, in rechtlicher Hinsicht, aber auch auf ihr Image. Das seien alles Dinge, die nicht nur Spitzensportler wissen müssten, findet der 15-jährige Fußballer Grégoire.
Moi, je pense que c'est pas forcément que les sportifs qu'on devrait faire ces cours des sportifs d'élite. Je trouve que ça devrait être pour tout le monde.
Der 15-jährige Tennisspieler Mathieu hingegen ist sich bewusst, als Sportschüler mit Sonderstatus stehe er schon jetzt mehr im Rampenlicht als seine Kollegen. Entsprechend wichtig sei es, wie er sich in der Öffentlichkeit verhalte.
On sait qu'on est sport études, les gens savent alors. Les gens nous aperçoivent plus facilement, surtout les filles. On est plus exposé, donc il faut faire automatiquement plus attention.
Die sexuelle Ausbeutung von Fans im Spitzensport ist, zumindest in der Öffentlichkeit, ein neues Phänomen. Es seien die einzelnen Sportverbände, die sich diesem Problem annehmen müssen, heißt es beim Dachverband Swiss Olympic. Die Swiss Football League hat nach der Thuner-Affäre einen Verhaltenskodex für die Spieler herausgegeben. Allerdings dürfte dieses Papier wenig nützen, wenn die einzelnen Clubs das Thema nicht in die Ausbildung integrieren. Im Fall von Thun und La Chaux-de-Fonds nämlich waren die Täter Nachwuchsspieler. Man wolle deshalb bei den Sportschülern in Delemont früh ansetzen mit der Prävention, erklärt Claude Laville, Chef der Ausbildung Sport Art Etude. Immerhin seien diese Jugendlichen zum Teil bereits lokale Stars.
Les filles n'attendent pas fédéraire. Les filles sont contentes d'être avec un sportif qui a une certaine renommée.
Es sei nicht nötig, ein Roger Federer zu sein, um von den Mädchen umschwärmt zu werden. Die jungen Sportler sollen sich in der Kampagne bewusst werden, dass Fairplay nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Umgang mit ihren weiblichen Fans gelte, ergänzt die jurassische Erziehungsdirektorin Elisabeth Bohm-Schneider.
Donc c'est vraiment pour leur mettre les pieds sur terre. Comment on doit être fairplay sur le terrain, on doit être fairplay dans les relations avec les jeunes filles.
Man wolle die jungen Sportler etwas auf den Boden der Realität zurückholen, lieber mit beiden Füßen am Boden als später in den Schlagzeilen.
Der Bericht von Patrick Mühlhauser.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.